Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Herr Professor Dr. Stefan Kühl. Hallo Herr Kühl.
Hallo Herr Rosenberger.
Ich freue mich sehr, dass es heute klappt und normalerweise beginne ich den Einstieg immer damit, dass ich meinen Gast bitte, sich kurz vorzustellen. Das ist oft prägnanter, als wenn ich Ihre Vita beschreibe. Da gäbe es einiges zu erzählen, was mich auch interessiert. Aber ich mache es trotzdem ein Stück weit anders. Nämlich, ich gebe jetzt mal eine Variante vor, die etwas über mich aussagt, was ich, glaube ich, in dem Podcast auch noch nie erwähnt habe. Und vielleicht können Sie anschließen. Also ich bin Jahrgang 1966. Ich habe im Sommersemester 1989 mein Studium der Soziologie und Geschichtswissenschaften in Bielefeld begonnen. Habe danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Sonderforschungsbereich auch in Bielefeld gearbeitet. Und das ist erstmal das, was viele noch nicht wissen. Und vielleicht wird der eine oder andere sich jetzt nicht ganz wundern, warum ich das erwähnt habe. Nämlich jetzt würde ich Sie bitten, Herr Kühl, einfach mal ein wenig von sich zu erzählen.
Ja, ich habe auch in Bielefeld Geschichte und Soziologie studiert. Ein bisschen vorher, ein halbes Jahr, Jahr vorher. Hatte damals gab es ein Bundesbildungsminister Möllemann, ich hatte meinen Zivildienst in München gemacht und da gab es sehr viele Proteste angesichts der Überfüllung von Universitäten und er erwähnte dann bei einer Veranstaltung, ach, wenn man sich über überfüllte Universitäten in München beklagt, dann sollte man doch gefälligst nach Bielefeld gehen. Und weil ich wusste, dass sowohl in der Soziologie als auch in Geschichtswissenschaft einige große Namen in Bielefeld studieren, habe ich mich dann entschieden, in Bielefeld mein Studium zu beginnen und bin dann halt über verschiedene Stationen einer Professur denn in Hamburg am Ende dann wieder in Bielefeld gelandet und habe da jetzt seit 12, 13 Jahren eine Professur für Organisationssoziologie inne.
Da haben Sie aber gerade noch die Kurve gekriegt, Herr Kühl, weil hätten Sie nur gesagt, dass Sie nach Bielefeld gekommen sind, weil die Uni so leer war, dann hätte ich Ihnen das natürlich ein bisschen krumm genommen, weil wir ja beide wissen, dass wir damals noch etwas erleben durften, was natürlich im Nachgang auch immer wieder erwähnenswert ist, nämlich weil Niklas Luhmann, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, aber auch damals Kocka und Wähler natürlich in Bielefeld waren und das hat ja viele gereizt. Und auch, glaube ich, vermeintlich oder tatsächlich oder immer noch, weiß ich gar nicht, die größte soziologische Bibliothek besitzt Bielefeld. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch ist, europaweit, habe ich mir mal sagen lassen.
Nee, es ist auf alle Fälle die größte Fakultät in Europa und die Bibliothek war eine sehr lange Zeit in Geschichtswissenschaft und Soziologie exzellent. Jetzt ist es natürlich extrem schwierig, angesichts der vielen Publikationen das aufrechtzuerhalten als Niveau. Aber es war lange Zeit sicherlich der beste Ort, um Soziologie und Geschichtswissenschaft zu studieren. Ob es immer noch so ist, kann ich nicht sagen. Da bin ich vermutlich befangen. Und mein Urteil ist da sicherlich subjektiv eingefärbt.
Herr Kühl, ich würde gerne mit Ihnen über Führung sprechen, aber ich würde insbesondere auch über den Anlass meiner Kontaktaufnahme sprechen, nämlich über Ihr gerade erschienenes Buch Schattenorganisation. Und ich will es gar nicht erklären, sondern ich würde Sie gerne mal fragen, was Sie motiviert hat oder was sozusagen das Motiv hat, dieses Buch zu schreiben, wer Sie verfolgt und wer auch den wirklich exzellenten und empfehlenswerten Podcast Der ganz formale Wahnsinn regelmäßig hört, der konnte ja schon ahnen, respektive befürchten, dass so etwas kommt, nämlich Ihre Auseinandersetzung mit dem, was man im groben Ganzen als Agilität oder die agile Bewegung beschreibt. Und nun haben Sie das, was Sie ja vorhin in anderen Kontext auch schon mal formuliert haben, in ein Buch gegossen. Und deswegen die Frage, wie kam es dazu, Herr Kühl?
Naja, da kann ich fast wieder nach Bielefeld zurückkehren. Ich habe damals am Ende meines Studiums in Soziologie eine Diplomarbeit verfasst, die sich mit den damals aktuellen Management-Trends auseinandergesetzt hat. Das waren solche Stichworte wie Business Process Reengineering und Lean Management. Nur noch die ganz Alten von ihren Hörern können damit vermutlich was anfangen. Das war aber letztlich eine sehr starke Welle, die Enthierarchisierung, Entformalisierung, Dezentralisierung in Organisationen gefordert hat. Und ich habe das dann zu einem Buch umgearbeitet, Wenn die Affen den Zoo regieren, die Tücken der flachen Hierarchien, was damals eine gewisse Welle in dem Diskurs gemacht hat, weil es war die erste Perspektive auf das Thema, die jetzt nicht so euphorisch gewesen ist, sondern aus einem soziologischen Fokus beschrieben hat, was so klassische Probleme sind, also Politisierung, anwachsender Komplexität, aufspalten in verschiedene Einheiten mit ihren jeweils eigenen Identitäten, die nicht mehr ohne weiteres zusammengefasst werden können. Und ich habe dieses Buch dann eigentlich so bei jeder neuen Managementwelle alle 10 Jahre reaktualisiert, und zwar indem ich eigentlich nur Begriffe ausgetauscht habe. War immer der Meinung, okay, ich habe jetzt halt eigentlich zum Thema flexible Organisationsform, Enthierarchisierung, Entformalisierung alles gesagt. Und dann bin ich vor, weiß ich, 3, 4, 5 Jahre über eine kleine Kontroverse in einer Zeitung darauf gestoßen, dass es eben ein Managementkonzept gibt, was einen Abbau von Hierarchie und eine Reduzierung der Silobildung in Abteilung verspricht und gleichzeitig aber nicht auf Entformalisierung setzt, sondern eher auf das Gegenteil, Formalität. Und das habe ich zuerst gar nicht so richtig geglaubt, habe es mir dann aber genauer angeguckt, und mir ist dann aufgefallen, wie quasi bis auf die Mikroebene in diesem Managementkonzept formale Anweisungen für Mitarbeiter gegeben wird, und das aber alles im Rahmen des Agilitätsdiskurses. Und dann habe ich angefangen zu forschen, so das, was wir als Wissenschaftler machen, wenn uns irgendwas interessiert. Und die Schattenorganisationen, die eben sehr stark auf diese Form von Hyperformalisierung in agilen Organisationen setzt, ist das Ergebnis dieses Forschungsprozesses.
Jetzt ist es ja so, dass Sie in meiner Wahrnehmung in der Lesart durchaus zumindest in der Argumentation Holakratie und Agilität relativ synonym und gleich verwenden. Jetzt versuche ich mal dagegen zu halten und sagen, ist es denn wirklich oder so, oder gibt es auch eine Agilität, die jenseits der Holakratie existiert in seiner Form der Anwendung?
Also ich würde sagen, es gibt zwei Spielarten von neuen Organisationsformen, die versuchen, eine Enthierarchisierung und eine Auflösung von Silobildung zu erreichen. Das ist eine Variante, die auf eine starke Entformalisierung setzt. Ich nenne das manchmal das Modell Netflix, weil Netflix eine Organisation ist, die versucht halt mit möglichst wenig Regeln auszukommen. Aber da haben wir auch Vorläufermodelle in den 1980ern, alles, was unter Organisationskultur gelaufen ist, Tom Peters, bis hin zu Vorstellungen in der Human Relations Bewegung, wo eben auch versucht worden ist, möglichst wenig zu formalisieren. Und das andere ist dann eben die Spielart, die diese gleichen Effekte, geringe Silobildung und wenige Hierarchiestufen versucht zu erreichen, indem sie eben auf ein Höchstmaß an Formalisierung setzt. Und das ist Holacracy. Also von daher würde ich Ihnen in gewisser Art und Weise zustimmen und sagen, ja, es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Und wenn man es möchte, ist dieses frühe Buch, Wenn die Affen den Zoo regieren, sehr stark ausgerichtet gewesen auf die entformalisierte Variante dieser neuen Organisationsform. Und die Schattenorganisation ist eben das Buch zu der hyperformalisierten, agilen Organisation.
Was, glaube ich, weiterhelfen könnte, nochmal vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie einen noch besseren Einstieg kriegen, das Thema wäre, dass ich Sie vielleicht mal nach einer Definition zur Agilität frage, aber ich werde das nicht ohne den Hinweis machen, den Sie natürlich schon mehrfach gegeben haben, nämlich, dass Sie sich, glaube ich, mal die Mühe gemacht haben, die Anzahl der verschiedenen Definitionen zu zählen. Und ich glaube, Sie sind bei über 100 gekommen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mich peinlich berührt, als ich das gelesen habe, ich war peinlich berührt, weil ich habe da mal so eine PowerPoint rausgesucht, weil ich und meine Netzwerkpartner, glaube ich, damals wirklich zu denen gehörten, die, als das so losging vor 6, 7, 8 Jahren, das so richtig gehypt wurde. Damals haben wir mal so Agilität in der Nutshell Seminare gegeben, aber nicht, weil wir so selbstverliebt in das Konzept waren, sondern eher, weil wir wirklich gedacht haben, wir wollen das mal ein bisschen erklären, wo das herkommt, wo es anwendbar ist. Und ich habe dann wirklich auf einer dieser PowerPoint, einer dieser Definition gelesen, und ich werde sie natürlich nicht wieder nach außen tragen. Aber insofern, um den Faden wieder aufzunehmen, wenn ich Sie jetzt fragen würde, jenseits der beliebigen und immer gleichlautenden 120 Definitionen im Sinne von Anpassungsfähigkeit, VUCA und so weiter, gibt es dann überhaupt eine Definition von Agilität im Kontext von Organisationen?
Naja, also so wie über Agilität gesprochen wird, ist es letztlich ein Synonym für gute, erfolgreiche Organisation. Und dementsprechend ist es nutzlos. Also sagen, eine agile Organisation ist eine Organisation, die in der Lage ist, sich an veränderte Umweltbedingungen effizient und innovativ anzupassen und ihre Mitarbeiter dabei zufrieden zu machen. Ja, das ist so absolut nichtssagend und banal, dass man es sich eben eigentlich auch ersparen kann. Das sind quasi, ja, das eignet sich für irgendwelche Sonntagsreden oder vielleicht für irgendwelche Interviews in irgendwelchen Wirtschaftszeitungen von Leuten, die zum Ausdruck bringen möchten, dass sie irgendwie auf dem aktuellen Stand der Diskussion sind. Aber über die Art und Weise, wie diese Organisation funktioniert, sagt es überhaupt nichts aus. Und dementsprechend ist Agilität eigentlich ein Nichtswort und wird sich irgendwann verbrauchen und dann vermutlich durch ein anderes Wort ersetzen lassen. Und was ich nutze auch quasi, um auf Kontinuitäten hinzuweisen, ist, dass es eben so im Rhythmus von allen 10, 15 Jahren Versuche gibt, eine bestimmte neue Organisationsform oder vermeintlich eine neue Organisationsform zu pushen, die eben reagiert auf die klassischen Pathologien von bürokratisierten, stark hierarchischen, stark in Abteilungen basierenden Unternehmen oder Verwaltungen eine Antwort zu liefern oder eine Alternative zu liefern. Und da hat man dann eben so die klassischen Versprechungen. Also man möchte insgesamt innovativer, schneller, flexibler werden. Und die Slogans sind da eigentlich seit 100 Jahren oder die Zielrichtungen sind immer die gleichen. Also statt eben einer stark gestaffelten Hierarchie möchte man die Hierarchien abflachen. Man möchte weniger Hierarchiestufen oder idealerweise gar keine Hierarchie haben oder nur eine sehr schwache Hierarchie. Dann möchte man gerne die Silobildung zwischen den Abteilungen auflösen. Und dann gibt es eben in der Regel immer noch diese Versprechung der Entbürokratisierung, also der Zurücknahme von formalen Regeln, wo jetzt eben in dem Fall von Holacracy und vielleicht einigen ähnlichen Organisationsmodellen, denken Sie zum Beispiel an SAFe, so als Skalierung von agilen Programmiermethoden, wo halt dann versucht wird, diese Effekte aber über Formalität zu produzieren. Und was wichtig ist zu wissen, ist, dass die Erfahrung, die wir in der Organisationswissenschaft mit diesem Typus von Organisationen haben, ungefähr in den Zeitraum bis, sagen wir mal, 1910, 1920 zurückgehen. Also wir wissen sehr genau darüber Bescheid. Und das, was halt jetzt im Moment gerade unter dem Begriff der Agilität gepusht wird, sind Organisationskonzepte, die wir seit 100, 120 Jahren sehr genau kennen, die auch in der Wissenschaft sehr genau studiert werden. Die werden dann halt jedes Mal so ein bisschen aufgehypt. Also jetzt wird das halt mit Digitalisierung verbunden oder mit Globalisierung. Also man hat immer noch so neue Akzentuierungen. Aber das, was letztlich den Kern der propagierten Organisation ausmacht, das ist eigentlich das gleiche Modell, was in den 1910er Jahren bereits als Alternative zur Bürokratie propagiert worden ist.
Sie haben auch dieses schöne Zitat in Ihrem Vorwort, glaube ich, ist es, oder in der Einleitung, dass Sie Peter Drucker zitieren oder sinngemäß zumindest zitieren im Sinne dessen, was Sie gerade gesagt haben, dass eigentlich seit 100 Jahren keine wesentlichen oder wenn überhaupt noch marginale Veränderungen an Prinzipien und Ausrichtung von Organisationen festzustellen sind.
Kleiner rhetorischer Trick, immer wenn man dann Leute schnell überzeugen möchte, dann muss man sich auf irgendwelche Autoritäten berufen. Und dann nimmt man entweder Niklas Luhmann oder habe ich gedacht, nehme ich mal Peter Drucker und kann immer ganz sicher sein, niemand wird überprüfen, ob das Zitat wirklich so gefallen ist. Aber wenn Peter Drucker das gesagt hat, dann muss es ja in irgendeiner Form stimmen und da hat man sofort eine gewisse Plausibilität für die historische Einordnung dessen, was ich gemacht habe. Nein, also es ist, also Drucker ist wirklich fast der einzige von diesen Management-Gurus, den man wirklich mit viel Gewinn lesen kann und das war eben so ein Zitat, das hat er als alter, weiser Mann gebracht, was absolut den Stand der Forschung zusammengefasst hat. Es ist nichts Neues unter der Sonne in den letzten 50, 60 Jahren gewesen.
Das, was so meine Erfahrung ist, dass auch aus meiner Erfahrung, aus meinem leidvoller Erfahrung, weil ich zwischendurch auch mal sehr euphorisiert war und dachte, Mensch, das klingt vielversprechend, aber relativ schnell auch den ernüchternden Blick, wenn man das sich genauer anschaut, der ähnlich ist wie der Ihrige. Allerdings, was ich schon feststelle, es gibt ja aus agilen Techniken, sagen wir es mal so, und Methoden durchaus Ansatzpunkte, die Organisation gut tut. Also da kann man sich schon, glaube ich, daran bedienen. Ich glaube, Sie einigermaßen richtig zu zitieren, Sie haben ja auch gesagt, dass wenn man so gefragt wird, was ist es denn überhaupt? Gibt es irgendwas Positives? Dann haben Sie ja auch die iterative respektive inkrementelle Vorgehensweise erwähnt, die dann durchaus auch eine Nutzbarkeit für eine Organisation bringen kann.
Ja, wir Soziologen sind halt immer so ein bisschen skeptisch, oder jedenfalls, wenn wir aus einer wissenschaftlichen Perspektive argumentieren, skeptisch, was so positiv-negativ angeht. Aber es gibt eine gewisse gewisse Weisheit in dieser inkrementalen Vorgehensweise. Das ist jetzt auch überhaupt nicht neu. Also wenn man an die 60er Jahre denkt, gab es einen bekannten Politikwissenschaftler, Lindblom, der damals das Konzept des Muddling Through, des Durchwurstelns propagiert hat. Und also gegen so Planungstechnologien, die in den 60er Jahren hochgekommen sind mit den ersten Computern, hat er gesagt, naja, wenn wir uns die Realität in Organisationen anschauen, dann sind das keine Masterpläne, die umgesetzt werden, sondern die Organisationen wursteln sich da irgendwie so durch und nachher am Ende kommt da irgendwas Vernünftiges bei raus oder vielleicht auch nicht so Vernünftiges, aber irgendwas ist denn das Ergebnis. Und das, finde ich, hat schon einen hohen Realitätsbezug, wenn man sich anguckt, wie so klassische Veränderungsprojekte aussehen. Also die Vorstellung, dass man Organisationen darüber verändern kann, dass man sagen, so sollen sie in einem Jahr aussehen und nach langer Analyse setzen wir das um, ist schon eher die ganz große Ausnahme. Und das, was letztlich in der Form der agilen Programmiertechniken gemacht wird, ist, dass man eben von dem Wasserfallmodell, wo eben sehr stark mit so Masterplänen gearbeitet worden ist, mit Pflichtenheften, dann eben zu einer eher schrittweisen Vorgehensweise umgeschaltet hat. Das macht in vielen Bereichen sicherlich Sinn. Es gibt sehr gute Gründe auch zu sagen, dass man, wenn man ein riesen IT-Vorhaben hat oder zum Beispiel ein Haus bauen möchte, ein großes Gebäude hinsetzen möchte, dass vermutlich eine inkrementale Vorgehensweise da auch gewisse Schwächen mit sich bringt. Das ist also insofern sicherlich in bestimmten Bereichen eine interessante Perspektivverschiebung gewesen, ohne dass man jetzt aber sagen kann, dass es allgemein für Organisationen jetzt das Erfolgsmodell ist, sondern es gibt bestimmte Bereiche, wo sowas sicherlich auch eine Plausibilität in der Anwendung hat.
Herr Kühl, ich würde gerne mit Ihnen noch einen kleinen Ausflug machen, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen näher bringen, was eigentlich sich hinter Holokratie verbirgt, versteckt, und vielleicht haben Sie sogar das ein oder andere Praxisbeispiel oder ein Beispiel von Organisationen, wo es angewendet wird. Aber ich kann mir nicht ersparen, es zu beginnen mit einem Zitat, was ich natürlich im Buch entnommen habe, dachte, das möchte ich voranstellen, nämlich das Zitat beginnt: erst wenn du komplett gefesselt bist, kannst du deinen Geist befreien. Das haben Sie in einem der Kapitel in Anlehnung an so eine Bondage-Technik und die Sie haben die Amy Gross zitiert. Jetzt können Sie uns helfen. Was hat das Zitat mit Holokratie zu tun?
Das ist eine Journalistin, die quasi das Vorzeigeunternehmen, das holokratische Vorzeigeunternehmen in den USA untersucht hat, Zappos. Und da 2, 3, 4 Jahre fast ethnologisch drin gearbeitet hat. Und man merkt, wie die erstmal begeistert gewesen ist von dem CEO, der sie da hingeholt hatte, um über dieses Modell einmal eben von Zappos, aber auch von dem Versuch in Las Vegas Downtown mit Holocracy neu zu beleben, und dann immer skeptischer geworden ist. Und die hat sich dann halt irgendwann versucht, in dieser Hyperbürokratisierung, die holokratische Organisationen häufig mit sich bringen, zurechtzufinden. Und dann gab es einen Kontakt mit irgendwelchen Künstlern aus diesem Umfeld dieses Downtown-Projektes, wo jemand gesagt hat, naja, du musst halt irgendwie dich in rigide Formen bewegen, um dann irgendwann sowas wie Freiheit zu empfinden. Und ich glaube, das ist nicht so weit weg von der Idee. Also wenn man so die überzeugten Holokraten, so viele sind es nicht mehr, aber wenn man sie befragt, dann ist das, glaube ich, so diese Idee, ich brauche ein sehr genaues, sehr präzises, in gewisser Art und Weise auch inflexibles Regelwerk, um nachher am Ende überhaupt sowas wie Freiheit in meiner Arbeitswelt zu empfinden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundidee. Also extreme Rigidität in der Art und Weise, wie die Verfassung gebildet wird, ein sehr unbewegliches Regelwerk, in der Vorstellung, dass denn innerhalb dieses unbeweglichen Regelwerkes aber eben extrem viel möglich sein kann. Das ist diese Idee, die dahinter steckt, die eine gewisse Plausibilität hat.
Und kennen Sie Organisationen, die das erfolgreich, also außer Zappos jetzt als natürlich sehr, sehr prominentes Beispiel, aber möglicherweise sogar in Deutschland, Unternehmen, die das erfolgreich oder zumindest über eine gewisse Zeit erfolgreich angewandt haben?
Ja, die Frage ist, was heißt erfolgreich?
Also, okay.
Nein, aber also sicherlich Organisationen, die es angewandt haben. Also Zappos ist hochinteressant. Also der CEO ist vor 2, 3 Jahren tragische Art und Weise ums Leben gekommen. Gewisse Art und Weise vermutlich, also alles deutet darauf hin, dass er in eine schwere Lebenskrise gekommen ist und dann bei bestimmten Experimenten gestorben ist. Und Holacracy ist eben extrem stark als Managementkonzept mit diesem Vorzeigeunternehmen in den USA verbunden worden, weil die eben auch immer als Referenz dafür dienen mussten, dass das für Großorganisationen mit 1500 Mitarbeitern funktioniert. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt Zappos anguckt, die haben in ihrer Außendarstellung auf der Schauseite immer noch Holacracy stehen. Wenn man aber sich das Betriebssystem näher anschaut, dann hat das mit der ursprünglichen Vorstellung von Holacracy eigentlich nichts mehr zu tun. Das heißt, wir haben so einen klassischen Effekt, den wir häufig bei Managementmoden beobachten, dass die Vorzeigeunternehmen inzwischen schon ganz anders arbeiten, aber die ganzen Berater, die das als Referenzpunkt benutzen, irgendwie immer noch darauf verweisen, dass es dieses Organisation gibt, so ähnlich wie bei Gore-Tex oder so, was als Vorzeigeunternehmen von Dezentralität oder von SEMPCO in Brasilien, was seit 30 Jahren in der Diskussion ist, und niemand hat seit den letzten 25 Jahren da mal näher hingeguckt, wie die eigentlich noch genau funktionieren. Und bei Zappos ist es genauso. Also von daher muss man sicherlich in Bezug auf Zappos große Fragezeichen haben, und es steht bei mir auch immer noch auf der Liste einer Organisation, ich mir gerne im Detail nochmal angucken möchte. Es ist leider nicht ganz so einfach, da reinzukommen. Also man kriegt dann immer seine Touren von 2-3 Stunden, wo dann halt irgendwie die PowerPoints gezeigt werden. Aber das, was man normalerweise braucht, also so 3-4 Tage, 20 Interviews, längere teilnehmende Beobachtung, das kriege ich im Moment da nicht gestemmt. Und wir haben insgesamt 5 von diesen holokratischen Organisationen uns im deutschsprachigen Raum näher angeguckt, unterschiedlicher Größe. Und alle haben seit 3, 4, 5 Jahren mit Holacracy gearbeitet. Und sind erfolgreich. Also Frage ist immer, sind sie erfolgreich, weil sie mit Holacracy arbeiten, oder können sie sich Holacracy leisten, weil sie erfolgreich sind? Ketzerische Stimmen würden sagen, wenn ich mich sowieso in einem Marktumfeld bewege, wo ich alles verkauft bekomme, dann kann ich mir auch Holacracy leisten. Und der eigentliche Proof of the Pudding ist die Krise. In dem Moment, wo quasi die Marktbedingungen sich verschärfen, ist das dann noch die geeignete Methode, um es anzuwenden. Deswegen war unser Kriterium jetzt nicht zu sagen, sie sind erfolgreich oder nicht erfolgreich, sondern das Kriterium war, wie lange haben die Holacracy eingesetzt, weil wir halt bei unseren Forschungen jetzt nicht die ganz frühen Einführungsphasen mitnehmen wollten, sondern schon Organisationen mit einem gesetzten Maß an Erfahrung mit Holacracy.
Jetzt komme ich noch mal auf den Titel Ihres Buches zu sprechen, Herr Kühl, nämlich Schattenorganisation. Da steckt ja in meinem Verständnis die These hinter, dass immer dann, wenn sozusagen Bürokratien oder sogenannte Silos und diese ganzen Worte abgebaut und verflacht werden, dass dann etwas Neues entsteht. Und das dafür auch so ein bisschen das Synonym der Schattenorganisation steht. Können Sie da noch mal kurz einen erklärenden Satz zu geben?
Also ich schreibe ja die Bücher, die ich schreibe, sind erstmal primär an ein wissenschaftliches Publikum adressiert, aber ich gebe mir Mühe, dass es für Praktiker gut nachvollziehbar ist, und auch bei Schattenorganisationen bin ich sicher, dass man ohne große Schwierigkeiten dieses Buch konsumieren kann, auch wenn man jetzt keinen, wie Sie jetzt gestanden, das Soziologiestudium im Hintergrund haben. Die wissenschaftliche Innovation dieses Buches besteht in dieser Idee, dass holokratische Organisationen eine Schattenstruktur ausbilden, und zwar Schattenabteilungen und Schattenhierarchien. Das heißt, die Organisationen tun in ihrer Formalstruktur so, als wenn Hierarchien extrem stark reduziert werden und Abteilungen eigentlich keine Rolle mehr spielen, weil man ja als Mitglied einer holokratischen Organisation in sehr unterschiedlichen Zirkeln unterwegs sein kann. Und wenn man sich aber anschaut, was findet in ihrer Informalität statt, dann merkt man, es gibt sehr wohl eine Schattenhierarchie, die teilweise auch über 3, 4 Stufen läuft, die aber nicht in der holokratischen Struktur abgebildet wird. Das verbirgt sich denn unter solchen Begriffen wie People Success Advisor, die als Rolle sich da wiederfinden, wo man dann erstmal irritiert ist, und dann guckt man sich die Rollenbeschreibung an. Das geht ja bei diesen holokratischen Firmen gut, weil sie alle so eine Software haben, wo alles niedergelegt ist. Und dann steht da, wir helfen unseren Mitarbeitern, erfolgreich zu werden. Und wenn man dann weiter nachfragt, dann erkennt man, okay, die haben so 8, 9 Personen, für die sie zuständig sind. Und dann überlegt man, was ist denn so normalerweise eine Führungsspanne, wenn man Personalverantwortlichkeit hat? Ja, 8 oder 9. Und dann fragt man, ey, was passiert denn, wenn jemand nicht so gut performt? Wer ist denn dafür zuständig, diese Leute denn zu entlassen? Ja, da sind dann schon diese People Success Advisor, haben eine wichtige Rolle. Und dann wird halt deutlich, dass, obwohl das in der Rollenbeschreibung nicht drinsteht, sie faktisch Personalverantwortung in dieser Organisation übernehmen. Und bei Abteilungen ist es, oder bei den Circles ist es ganz ähnlich. Da hat man dann schon irgendwie 6, 7 verschiedene Zirkel, in denen man tätig ist, aber man hat einen Hauptzirkel, der dann teilweise auch abgeschlossen wird und wo nicht Leute von außen ohne weiteres reingehen können, mit dem Verweis, dass da vertrauliche Informationen behandelt werden. Und dann haben wir halt quasi in der Informalität die Ausbildung von Abteilungen. Und das, was eben interessant ist, das ist ganz alte Überlegung aus der Organisationssoziologie, dass die Effekte der Formalität, auch gerade die problematischen Effekte der Formalität durch informale Strukturen ausgeglichen werden. Also in der klassisch hierarchischen Organisation waren dann eben sowas wie kurze Dienstwege, Abstimmung zwischen Mitarbeitern der gleichen Ebene, der Ausgleichsmechanismus für diese strikte Hierarchie oder strikte Abteilungsbildung, da gab es dann halt eben diese kurzen Abstimmungswege zwischen Mitarbeitern verschiedener Abteilungen, die in der Formalstruktur aber nicht vorgesehen gewesen sind. Und das, was in der holokratischen Organisation interessant ist, ist, dass wir den gleichen Mechanismus sehen, aber interessanterweise eben mit einer hierarchischen, informalen Struktur und mit einer informalen Abteilungsbildung, die also in der Formalstruktur nicht wiedergegeben wird. Und das ist letztlich die Beobachtung, das empirische Resultat unserer Forschung, was aus meiner Sicht eben auch für die Organisationswissenschaft spannend ist und weswegen wir alleine schon dankbar dafür sind, dass es dieses Experiment der holokratischen Firmen gegeben hat. Alleine um das rauszukriegen, hat es sich gelohnt, dass sich da ein paar Organisationen auf den Weg gemacht haben und das eine Zeit lang ausprobiert haben.
Also eine Konklusio könnte ja dann sein, über kurz oder lang läuft es immer auf die Struktur hinaus, die wir jetzt auch aus vielen Organisationen kennen. Und die Versuche, der Entbürokratisierung, Enthierarchisierung und der Aufstellung von Abteilungen ist zumindest in der Wahrnehmung nicht von Erfolg, lass mal weg, aber der Abbau ist nur bedingt gelungen.
Ja, ich würde es vielleicht ein klein bisschen anders formulieren, und zwar deswegen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich eine starke Hierarchie in der Formalstruktur oder eher in der Informalität habe. Also es ist nicht das Gleiche. Also nehmen Sie sich jetzt so eine klassische hierarchiearme Organisation, Partei. Partei sind Organisationen, die wenig Hierarchieebenen haben. Und die Hierarchieebenen, die sie haben, sind extrem schwach, weil die Chefs oder Parteivorsitzende eben gewählt werden und jederzeit auch wieder abberufen werden können. Deswegen ist es eigentlich der Prototyp einer enthierarchisierten Organisation. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass die Enthierarchisierung dazu führt, dass die Parteivorsitzenden extrem viel mikropolitischen Aufwand betreiben müssen, um sowas wie eine informale Hierarchie hinzubekommen, die sie dabei stützen kann, ihre vergleichsweise schwache formale Macht auszugleichen. Und bei der Holacracy würde ich jetzt eben als das Besondere ansehen, dass es natürlich bestimmte positive, wenn man es so möchte, positive oder funktionale Effekte von Hierarchie gibt. Also es bringt extreme Schwierigkeiten mit sich, kennen wir alles, Informationsverluste, Motivationsverluste und so weiter und so fort. Aber da, wo Hierarchien eben eine wichtige Rolle spielen, bei der Durchsetzung unpopulärer Entscheidungen in einer schnellen Art und Weise, da kann eine Organisation, wenn sie jetzt nicht gerade in so einer Luxussituation eines extrem wachsenden Marktes sich befindet, nicht ohne weiteres darauf verzichten. Und wir können halt beobachten, dass dadurch, dass es in der holokratischen Verfassung nicht vorgesehen ist, dass sich dann in Krisensituationen zum Beispiel die Hierarchie eher über informale Strukturen durchsetzt. Also es gibt bestimmte Leute, die haben dann noch die Kapitalmehrheit der Organisation, die haben sie durch die Verfassung formal abgegeben, es kommt zu einer Krise und plötzlich wird die Kapitalmehrheit dann als Instrument angesetzt, um bestimmte Entscheidungen plausibler zu machen. Das sind genau solche Momente, wo man dann eben von einer informalen Hierarchie sprechen kann, die in diesen holokratischen Organisationen sich ausbildet. Das heißt also, wir haben es generell in Organisationen mit einer Situation zu tun. Wir werden diese paradiesischen Zustände, von denen viele Verfechter dieses agilen Organisationsmodells in der formalen oder informalen Variante träumen, werden wir nicht erreichen. Gibt es nicht.
Das ist mal ein Schlusssatz, Herr Kühl. Herr Professor Dr. Kühl, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den lehrreichen, inspirierenden Austausch. Toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und Ihnen wünsche ich alles Gute für die nächsten Forschungsvorhaben, und wer weiß, ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie bei Zeit nochmal in meinen Podcast einladen darf. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Tschüss.
Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten ist eine Produktion von Kundenfokussiert, der Social Media und Podcast Agentur aus OBL. Mehr Infos unter kundenfokussiert.de.